Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie einmal mehr aus Hanoi, aus der wunderbaren und hochinteressanten vietnamesischen Hauptstadt hier recht im Norden des Landes. Die Sonne geht gerade auf, etwas freundlichere Bedingungen als gestern. Da drückte ja der Nebel und auch der Regen durch. Jetzt ein strahlender Hitzetag, glaube ich, steht uns bevor. Die Stadt, eine faszinierende Mischung aus altkolonialer Bausubstanz, zum Teil verwitternd, zum Teil natürlich voll intakt, vor allem in den Regierungsbezirken um das mächtige Monument da des Staatsgründers Ho Chi Minh. Gleichzeitig finden sich aber auch immer mehr Hochhäuser. Also die Annahme, dass es sich bei Hanoi um eine Art Bern des fernen Ostens handelte, nichts gegen das wunderschöne Bern, also quasi eine Politiker- und Beamtenstadt, das wäre falsch geurteilt. Hanoi ist auch wirtschaftlich eines der pulsierenden Zentren Vietnams. Ich habe darüber ein Interview gemacht mit unserem Mann, unserem Botschafter hier in der Hauptstadt, mit Thomas Gass, einem langjährigen UNO-Mitarbeiter, der jetzt seit über einem Jahr die Geschäfte der Schweiz führt in Vietnam. Bitte schauen Sie sich dieses Interview an, wenn Sie das interessiert. Er gibt da sehr präzise Auskünfte über die wirtschaftliche Stellung Vietnams, dann über die ganze geopolitische Lage hier am südchinesischen Meer, spricht dann aber auch natürlich von den schweizerisch-vietnamesischen Beziehungen. Und wir beide, glaube ich, sind schwer beeindruckt von der unglaublichen Resilienz, ich glaube, so heißt das neudeutsche Wort, Resilienz der vietnamesischen Bevölkerung. In meinen Spezialsendungen, vielen herzlichen Dank übrigens für die freundlichen Rückmeldungen, die ich erhalte. Es macht auch großen Spaß, hier einzutauchen, wenn auch in diese zum Teil äußerst finsteren Kapiteln. Ich stütze mich da auf verschiedene Bücher, einfach zu Ihrem Interesse. Das allererste, das ich gelesen habe, Peter Scholl-Latour, Tod im Reisfeld, natürlich ein ganz berühmter Bestseller, nach wie vor packend zu lesen. Dann Stanley Karno, Vietnam History, Stanley Karno, Vietnam History. Karno, ein ehemaliger auch Kriegsreporter hier in Vietnam, hat dann am Schluss in Paris gelebt, ist vor einigen Jahren verstorben. Auch ein ganz tolles Buch, das weit in die Geschichte zurückreicht. Aktuell arbeite ich mich durch dieses Buch hier, Vietnam, A New History, von Christopher Goscha, der in Kanada lehrt, meines Wissens. Ein sehr, sehr gutes Buch, auch mit hervorragenden Empfehlungen auf der Rückseite. Sehr dicht hier die Geschichte Vietnams beschrieben. Also zwingend zu empfehlen für alle, die mehr zu diesem Thema erfahren möchten. Dieser Tage vor 50 Jahren, noch nicht auf den Tag genau, aber fast auf den Tag genau, vor 70 Jahren, lief übrigens die Genfer Indochina-Konferenz, startete am 9. Mai 1954, zwei Tage nach der Niederlage der Franzosen bei Dien Bien Phu, diesem militärischen Exploit der Vietnamesen im Norden des Landes. Und da war Genf eine der Hauptbühnen dieser Friedenskonferenz. Guy Metton, übrigens ein Kollege, der heute auch in der Weltwoche regelmäßig schreibt, das mich sehr freut, hat darüber ein Buch geschrieben. Wir werden sicherlich in der Weltwoche darauf zurückkommen. Eine Erinnerung auch an jene Zeiten, als die Schweiz im umfangreichen und vollständigen Sinne von allen Kriegsparteien eben auch als neutral wahrgenommen wurde. Ein krasses Gegenbeispiel zu dem, was jetzt geplant ist auf dem Bürgenstock, diese mit der Brechstange herbeigehebelte Friedenskonferenz da zwischen der Ukraine ohne Russland. Muss man sich das einmal vorstellen, eine Friedenskonferenz ohne die Hauptbeteiligten, weil eben ein Hauptbeteiligter die Schweiz nicht mehr als neutral empfindet, sondern als feindseliges Land. Ganz anders damals zu Zeiten des schrecklichen Vietnamkriegs. Ich habe noch eine Sendung nachgereicht über Ho Chi Minh, den Staatsgründer, ein politisches Genie, der Ausnahmeklasse und eine prägende Figur natürlich des 20. Jahrhunderts, eine Ikone der Linken. Ich habe sein Mausoleum besucht, allerdings war ich nicht drinnen, die Schlangen sind so lange. Das ist anders als in Moskau bei der Leningruft, aber die gleichen russischen Einbalsamierer haben auch hier gewirkt. Ho Chi Minh, ein Mann, der lange im Schatten, im Dunkeln blieb, der es geschafft hat zu überleben in den Verwerfungen dieses Krieges. Das alleine ist eine Kunst, auch die politischen Verwicklungen von einer haarsträubenden Komplexität damals. Er hat sich lange im Ausland aufgehalten, tauchte dann plötzlich 1945 auf der Bühne auf, schmiedete Allianzen auf dem Land, im Untergrund, um die damals herrschenden Mächte herum und war dann zum richtigen Zeitpunkt der richtige Mann, um die Geschäfte hier zu übernehmen. Also eine unglaublich faszinierende Fallstudie der Macht, auch wenn man seinen kommunistischen Neigungen da nicht unbedingt folgen mag. Wobei mein Eindruck ist, dass bei Ho Chi Minh eben der nationale Befreiungskampf die ganze kommunistische Doktrin letztlich entscheidend überlagerte. Und es gab auch viele Punkte in der Geschichte Vietnams, in denen Ho Chi Minh sich als kompromissbereit gezeigt hat, auch mit Gegnern, mit Feinden sich an einen Tisch zu setzen, was nicht heißen soll, dass die Kommunisten nicht auch in Vietnam Unschönes, Fürchterliches getan haben. Kommen wir zur neuen Weltwoche. Ganz kurz die Vorstellung der aktuellen Ausgabe. Hier das Titelbild auf dem iPad-Schirm, da die Druckvorlage bei mir noch nicht angekommen ist, hier im fernen Osten. Eine große Freude, die Reportage, die wir da ankündigen. Ich versuche sie Ihnen nochmal zu zeigen. Ja, nicht ganz optimaler visueller Effekt, muss ich zugeben. Amerikas Kulturkrieg. Vom linkscoolen Verleger zum Gründer der rechtsextremen Proud Boys. Das verrückte Leben des Gavin McInnes, Daniel Rieser und Tomo Muschonico, der Fotograf, haben 12 Stunden zugebracht in einem nun wirklich fast schon Höllentrip mit diesem amerikanischen Exzentriker, um es mal ganz zurückhaltend auszudrücken, eine Reportage aus dem Innern, sozusagen aus dem Herz der Finsternis des amerikanischen Kulturkriegs. Hier Daniel Rieser, unser neuer Kollege, herzlich willkommen, der da mit einer ausladenden, brillant geschriebenen, ich darf das ja sagen, brillant geschriebenen Reportage hier sein Debüt in der Weltwoche macht, mit tollen Bildern auch von Tomo Muschonico und eben dieser schildernden Figur. Gavin McInnes, der ja das Lifestyle-Magazin, das Hipster-Magazin Vice gegründet hat, das verkaufen konnte, viel Geld gemacht hat. Jetzt ist der Blogger auf der ganz rechten Seite und hat die Proud Boys, also diese rechtsextreme Truppe da um den Donald Trump herum, die hat er gegründet. Also eine Laufbahn, die sozusagen mitten hineinführt in diese fast zum Teil schon bürgerkriegsartigen Verwerfungen in den Vereinigten Staaten. Er posiert hier übrigens mit einem Präzisionsschießgewehr vor einem großen Gemälde von John Lennon und Yoko Ono, den beiden Ikonen der Friedensbewegung und auch der Hippie- und Popmusik und Rockmusik der 60er und 70er Jahre. Also Sie sehen, hier prallen wirklich Welten aufeinander. Ich widme mich den Barbaren des Westens, dem fürchterlichen Mongolensturm des Abendlandes da in Fernost, Frankreich und Amerika, die da aufs Schlimmste gewütet haben. Die Franzosen allerdings, das habe ich Ihnen bis jetzt noch zu wenig attestiert, haben hier natürlich auch bleibende positive Spuren durchaus hinterlassen, allerdings auch sehr, sehr negative. Und was bis heute in der französischen Geschichtsschreibung übrigens kaum berücksichtigt wird, ist, dass eben auch die Franzosen, nicht nur die Amerikaner, bei Milay, das ist ja das schillernde Schreckenswort, nicht nur bei Milay Massaker an der Zivilbevölkerung angerichtet haben, die Franzosen haben das auch schon gemacht, 1948. Dann Mirna Funk, die deutsche Schriftstellerin, berichtet aus Tel Aviv, sie hat dort 2 Wochen verbracht und schreibt uns aus einem Land im Belagerungszustand gleich beim Zusammentreffen da mit diesen iranischen Attacken. Dann Gilles Keppel, einer der besten Kenner des Islamismus, bezeichnet in der Weltwoche die brutale Reaktion auf den Hamas-Terror der Israeli als, also die, der, die Reaktion der Israeli auf den Hamas-Terror als Holocaust, aber nicht als Genozid. Der 7. Oktober 2023 werde die Welt stärker verändern als der 11. September 2001. Gilles Kepel, einer der ganz großen Islamismus-Experten und Buchautoren. Dann Rahel Senn mit einer wunderbaren Hymne auf die Schweizer Entertainerin und Unternehmerin Monika Kählin. Und Professor Jürgen Wertheimer von der Uni Tübingen vergleicht Wilhelm Tell und Robin Hood. Und dann schließlich die wirklich große Reportage von Daniel Rieser zum Thema Gavin McGuinness. Die Aktualität, ich muss schauen, da meine Notizen heute, bisschen windig da auf dem Dach. Was sind die großen Themen? Ja, Josef Deiss, der ehemalige Bundesrat, mit einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung. Er war ja etwas ein blasser Pragmatiker, Ökonomieprofessor, der allerdings seine eigene Profession Lügen strafte als Preisüberwacher. Denn in einer funktionierenden Marktwirtschaft braucht es ja keinen Preisüberwacher. Da bilden sich die Preise selber nach Angebot und Nachfrage. Er hält ein glühendes Plädoyer für den EU-Beitritt, was einen rückwirkend etwas ratlos und verwundert zurücklässt. Denn Josef Deiss war ja damals auch der oberste Verhandlungsführer der Schweiz bei den bilateralen Abkommen mit der Europäischen Union. Und damals hat man der Schweiz immer gesagt, wir wollen unabhängig bleiben, wir wollen nicht in die EU. Jetzt hat aber der größte EU-Turbo hier diese Verhandlungen gemacht. Ja, da kann es niemanden überraschen, dass die Resultate eben auch ziemlich kläglich ausgefallen sind. Die Personenfreizügigkeit und die 9 Millionen Schweiz sind für Josef Deiss kein Problem. Peter Burkhardt, der Wirtschaftschef von Tagesanzeiger und Sonntagszeitung, überrascht und verblüfft und auch irritiert etwas, da er die letzten vier Wochen sozusagen eine Dauerkampagne gegen den schweizerisch-ägyptischen Investor Sami Saviris gefahren hat in der Sonntagszeitung. Vor allem, also da volle Breitseiten. Und zwar geht es darum, dass es einen Konkurrenz an, es geht um das, muss es vielleicht so sagen, es geht um das Areal der einstigen Sprengstofffabrik Isleten am Urnersee. An idyllischer Lage gelegen. Das Grundstück, das Seegrundstück hat der Sami Saviris erworben. Und ein Gegenkandidat ist da unterlegen, ein Mitbewerber. Und Peter Burkhardt vom Tagesanzeiger schießt nun unentwegt auf diesen Sami Saviris, versucht ihm da alle möglichen krummen Dinger anzuhängen, ohne Erfolg. Was allerdings stoßend ist an dieser Reportage, und das deckt bei uns der Christoph Mörgeli auf, sind die familiären Verbandelungen und Befangenheiten, die diesen Journalisten möglicherweise leiten auf seiner Kampagne gegen den Investor. Denn Peter Burkhardts Großvater war ein Direktor dieser Sprengstofffabrik. Sein Vater ist aufgewachsen in der Direktorenvilla und er selber hat ein Buch darüber geschrieben. Außerdem hat er selber ein stolzes Seegrundstück am Urnersee, der Wirtschaftschef, direkt gegenüber von dieser Anlage, die nun Sami Saviris erworben hat. Und diese Fakten, diese persönlichen Beziehungen zu der ganzen Geschichte sind natürlich relevant. Das allerdings verschweigt der Wirtschaftschef seinen Lesern. Und wenn wir dann nachschlagen im Handbuch des Qualitätsjournalismus, Qualität in den Medien von Tamedia-Verleger, von X-Group-Verleger Pietro Supino, vom obersten Chef von Peter Burkhardt, dann lesen wir Folgendes darin. Das wichtigste Gut. Das höchste Gut im unabhängigen Journalismus ist die Unabhängigkeit der Journalisten. Transparenz sei wichtig, denn bei Befangenheit stört schon der Anschein. Ja, da glaube ich, müssen die Kollegen bei Tamedia noch die Brücke, den Sprung schaffen von der Theorie zur Praxis. Dann geben wir bei der Generalversammlung der UBS hat es in der St. Jakobshalle zu Basel Unmutsbekundungen gegen die Salärbezüge des CEO Sergio Ermotti gegeben. Den Verwaltungsrat haben die Aktionäre begeistert abgenickt, aber 83% nur fanden den Vergütungsbericht in Ordnung. Nun, wenn man das sich schon aufregt über diese hohen Salärbezüge, dann sollte man es richtig tun und nicht die kritisieren, die das Geld nehmen, sondern die, die es bewilligt haben. Und das sind eben die Verwaltungsräte. Und die müssten ja eigentlich kritisiert werden. Aber solche Gedanken Rückgänge sind da nicht allzu direkt zu spüren gewesen. Der Volkshorn tobt sich dann etwas oberflächlicher auf, aber nicht ohne Unterhaltungswert, was da abgeht. Dann die SP-Prämieninitiative startet mit 60% Ja-Stimmen. Das muss nicht viel heißen. Am 9. Juni findet da die Abstimmung statt. Ich kann nur hoffen, dass diese Versozialisierung, die weitere Versozialisierung unseres Gesundheitswesens auf Kosten des Mittelstandes und der Leistungsträger, der Leistungsbeiträger und der Steuerzahler auf, in der Schweiz, dass die abgeschmettert wird an der Urne. Mal sehen. Am 9. Juni kommt auch das Stromgesetz von Albert Rösti, SVP-Bundesrat, zur Abstimmung. Scheint gut auf Kurs zu sein. Da hoffe ich, dass dieses Verschandelungsgesetz, die Verschandelung, die Windradverschandelung des Tourismuslandes Schweiz noch gestoppt werden kann. In diesem Zusammenhang ein etwas skurriler Artikel in der NZZ, der versucht, die optische Monstrosität dieser Windräder irgendwie zu verharmlosen und schreibt, ja, das könne da der Schönheit der schweizerischen Landschaft nichts anhaben. Ja, ich glaube, da sind einige da vielleicht anderer Meinung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's aus Hanoi. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie auch da dabei sind.